Die Hundreds und ihre Version des Stückes Who Is It? Dienstag 10 nach 3. Ihr hört die Morning Show am Nachmittag auf Lux FM. Das beste Mittel gegen Vorurteile ist die Information, ist das Wissen über den zu betrachtenden Gegenstand. Nicht nur in Deutschland treten heutzutage immer wieder sogenannte Islamkritiker in Erscheinung, die den Koran als Wurzel allen Übels betrachten, ohne ihn unter Umständen aber jemals gelesen oder gedeutet zu haben. Muslimische Fanatiker hingegen deuten die Lehren und Schriften des Koran oft in ihrem Sinne um so die schrecklichsten Taten zu legitimieren. Kurz nach Beginn des Fastenmonats Ramadan und unter dem Eindruck der Pegida-Proteste unter Umständen hat sich die Redaktion des Philosophie-Magazins dazu entschlossen, dem Koran eine Sonderausgabe zu widmen. Bei mir im Studio ist zu diesem Thema Catherine Newmark. Hallo, herzlich willkommen, Catherine.
Ja, hallo.
Wie geht's dir? Alles gut soweit?
Alles prima.
Sehr schön. Ich habe in der Anmoderation schon ein bisschen darüber gemutmaßt, welche Gründe für eine Sonderausgabe des Philosophie-Magazins zum Thema Koran sprechen könnten. Was war denn aus eurer Sicht wichtig oder warum war es aus eurer Sicht an der Zeit, dem Koran eine Sonderausgabe zu widmen?
Also tatsächlich, das, was du schon erwähnt hast, dass man tatsächlich den Eindruck hat, es ist eine sehr umkämpfte Zone. Es wird dauernd über den Koran gesprochen, also es wird natürlich auch dauernd über den Islam gesprochen, aber es wird ja dann immer sozusagen zurückgeführt auf, und das steht ja im Koran und der Koran ist ein schreckliches Buch. Also gerade auch von Seiten von sozusagen nicht-muslimischen Islamkritikern kommt das oft wahnsinnig undifferenziert, ist mein Eindruck. Und umgekehrt hat man eben es mit jener Menge Fundamentalisten zu tun, also Leute, die in Europa fundamentalistisch agieren, bis hin zu Anschlägen auch verüben und natürlich aber auch mit diesem wahnsinnigen Flächenbrand, der im Moment im Nahen Osten passiert, also der IS, der ganze furchtbare Syrienkrieg, wo man das Gefühl hat, das sind auch Leute, die den Koran für sich in Anspruch nehmen, die eine fundamentalistische Lesart haben, die sagen, im Koran steht das so und darum müssen wir jetzt Steinigungen vollführen oder Leute enthaupten. Und man muss dann vielleicht, dann denkt man wirklich, das kann jetzt überall, also für alles wird der Koran in Haftung genommen. Ja. Da wollten wir einfach mal genauer schauen, was steht denn da eigentlich wirklich drin, und vielleicht gibt es da auch andere Interpretationen, weil es ist ja auch so, dass ein heiliges Buch nie nur wörtlich gelesen wird. Also ich meine, wenn wir die Bibel wörtlich lesen würden, dann dürfen wir alle keine Shrimps essen. Und das machen wir ja alle auch. Ja. Also irgendwie muss es doch auch in der islamischen Tradition andere Lesarten geben. Und einfach sozusagen überhaupt das Buch mal vorzustellen, auch einem europäischen Publikum zugänglich zu machen, aber gleichzeitig auch einfach mal mit den Auslegetraditionen uns zu beschäftigen.
Ja. Was ich erstaunlich finde, ist, dass in der wissenschaftlichen Welt ja die Koranforschung mittlerweile durchaus eine Auseinandersetzung mit dem Koran ist, die auf den Koran zugeht und diesen akzeptiert und eben versucht, Verständigungen zu ermöglichen zwischen der christlichen Religion oder zwischen den christlichen Religionen und den islamischen Religionen oder der islamischen Religion, wohingegen aber in der Öffentlichkeit so eine große Ablehnung herrscht. Das ist ja eigentlich lustig, dass es so ein schizophrenes Verhältnis ist, dass die Wissenschaftler quasi aufgehört haben, den Koran und den Islam abzulehnen, sondern versuchen, eine Verständigungsebene zu finden, aber auf der Straße ist das Gegenteil gerade.
Genau, das ist eigentlich wirklich ein interessantes Phänomen, weil es gibt, und das, was auf der Straße stattfindet oder das, was man auch selber so an schnellen Vorteilen im Kopf hat, also was ich am meisten gehört habe von Leuten ist, aber das ist doch ein ganz unverständliches Buch, das gilt doch so als ganz chaotisch und unordentlich und unlogisch, das kann man doch gar nicht lesen. Und dann hatte ich Gelegenheit mit Hartmut Wobzin, der ja auch eine ganz tolle neue Übersetzung des Korans gemacht hat, zu reden über die Geschichte der christlichen Koran-Auseinandersetzung. Es ist eben seit dem Mittelalter so, dass die christliche Theologie in starker Opposition zum Islam steht und natürlich sehr stark den bekämpft. Und das ist genau das Klischee, was da eben immer schon auftaucht. Das ist ein schlechtes Buch, das ist, Mohammed ist ein falscher Prophet, er hat sozusagen nur bei den Christen abgeschrieben, aber eben schlecht abgeschrieben und ohne Sinn und Verstand etwas zusammengeflickt. Und von dem her kann man da auch nochmal sehen, wie eigentlich so ein gewisses Klischee auch schon so Jahrhunderte alt ist, obwohl und wir tragen es quasi immer noch in uns. Das fand ich äußerst interessant. Und das andere, was man dann aber sieht, wenn man eben sich ein bisschen einliest in die Materie und guckt, wer macht eigentlich Koranforschung, es ist natürlich heutzutage durchaus so, dass alle Leute, die zum Beispiel die Angelika Neuwirth, die ja eigentlich als Koryphäe gilt auf dem Gebiet, die arbeiten natürlich alle auch mit ihren arabischsprachigen Kollegen zusammen. Und es ist mittlerweile eben auch nicht mehr so, dass an den Unis nur christliche Menschen sich mit dem Koran befassen, sondern es gibt natürlich, wir haben ja mittlerweile in Europa auch Muslime und die forschen und lehren natürlich auch an den Unis in der Koranforschung. Also der Austausch ist im Moment ein sehr viel produktiverer als jetzt zum Beispiel im Mittelalter, obwohl es eben auf der Straßenebene durchaus noch mittelalterliche Vorurteile zu geben scheint.
Ja, das ist schade, da muss sich die Straße ein bisschen mehr informieren, aber das war ja schon in der Anmoderation quasi die Forderung. Jetzt hast du gerade Angelika Neuwirth schon erwähnt, Professorin für Arabistik an der FU Berlin, die überschreibt ihr Interview mit dem Satz, man muss den Koran als Mitschrift einer Gemeindebildung lesen. Das finde ich auch eine ganz interessante These. Was meint sie damit?
Also Angelika Neuwirth arbeitet ja jetzt schon Jahrzehnte daran, den Koran zu erforschen. Und was sie macht, ist, dass sie eben versucht, die Chronologie des Korans, der Koran ist nicht in einer chronologischen Ordnung aufgeschrieben, sondern die Suren sind nach Längen geordnet, also nach einem ganz neutralen Prinzip. Und es gibt schon in der klassischen arabischen Gelehrsamkeit immer den Versuch zu sagen, was wurde früher und was wurde später geschrieben. Mhm. Und Frau Neuwirth macht das natürlich jetzt noch auf eine viel, viel differenziertere Weise und versucht wirklich die einzelnen Suren in chronologischen Bezug zueinander zu setzen. Und was sie dann eben zeigt, ist, dass man eben sehr, sehr klar unterscheiden kann, was wann entstanden ist und wie sich das als eine Art Gespräch entwickelt. Ja. Also zuerst in die frühe Phase, da ist man in Mekka, da hat man es mit christlichen Wanderpredigern zu tun, deren theologische Motive man aufgreift und wo man sich sozusagen damit auseinandersetzt mit der Bibel, mit der christlichen Bibel. Und dann später in Medina, da trifft man auf eine sehr gelehrte jüdische Gemeinde, mit der man dann auch in sozusagen produktiven Streit oder produktiven Austausch gerät. Und sie weist sozusagen nach, wie die muslimische Gemeinde oder diese Urgemeinde um Mohammed herum sozusagen im Gespräch langsam eine Theologie entwickelt. Und sie zeigt, wie man das am Koran quasi ablesen kann. Und das ist eben, also klar, nach muslimischer Tradition ist der Koran 1:1 als Wort Gottes an Mohammed herabgesandt. Aber sie sagt, ohne das jetzt sozusagen darüber in diese theologische Frage einsteigen zu wollen, wenn man den Text anschaut, kann man eben sehen, wie sich eine theologische Debatte entwickelt, wie viele unterschiedliche Stimmen miteinander streiten um den Kern einer Theologie und um den Kern der theologischen Aussagen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und sie zeigt dann auch natürlich, der dritte große Einfluss neben dem Christlichen und dem Jüdischen ist sozusagen das Altarabische, Heidnische, gewisse Dichtkunst auch. Und dass man das durchaus wissenschaftlich auch erforschen kann, wie das, wie eine theologische Debatte. Also es ist so wie auf 20 Jahren zusammengezurrt das Entstehen einer neuen theologischen Form.
Ja, und weil am Ende des Prozesses eben nicht nur der Koran fertig war, sondern es war auch eine Religionsgemeinschaft vorhanden.
Genau, und durchaus, also natürlich auch in einem politischen Sinn. Das ist ja nie nur ein Buch, es ist eben auch eine Gemeinde, die gewisse politische Ziele hat, gewisse soziale Ziele hat. Und das ist ja das, was man dann auch hat am Ende des Ganzen.
Catherine Newmark ist bei mir im Studio. Wir reden über die Sonderausgabe des Philosophie-Magazins, die sich mit dem Koran beschäftigt. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter und verlosen auch Exemplare von der neuen Ausgabe des Philosophie-Magazins. Zwischendurch ein bisschen Musik. Hier sind She Wants Revenge mit These Things. She Wants Revenge, These Things. Bei mir im Studio immer noch Catherine Newmark, die uns berichtet über die Sonderausgabe des aktuellen Philosophie-Magazins. Die beschäftigt sich mit dem Koran. Angelika Neuwirth, die Professorin der Arabistik an der FU Berlin, haben wir gerade auch schon kurz erwähnt. Die arbeitet ja auch gerade an einer weiteren Neuübersetzung des Korans. Auch ein schwieriges Thema fast schon, denn du hattest es auch gerade schon erwähnt. Aus Gelehrtensicht ist das direkt von Gott übermitteltes Material in arabischer Sprache, das gar nicht übersetzt werden kann. Wie hat das denn eure Recherchen beeinflusst oder wie habt ihr darüber gearbeitet?
Also die Grundschwierigkeit für uns war tatsächlich, dass wir alle kein Arabisch konnten oder können und darum natürlich keinen direkten Zugang zum Text haben. Nun muss man sagen, das ist eine Situation, die wir mit nicht wenigen Muslimen auf dieser Welt teilen.
Den meisten also, wahrscheinlich, ne?
Es ist ja so, es gibt Islam in Asien, es gibt Islam in der Türkei, es gibt viele Länder oder in Persien, also im Iran, wo man auch nicht von sich aus Arabisch spricht. Und es gibt sozusagen eine Tradition, dass man dann eben sagt, das sind keine Übersetzungen, das sind Lesarten, Interpretationen. Also jede Übersetzung ist eigentlich schon eine Interpretation, was auch richtig ist. Aha. Und für uns war dann eben natürlich die Frage, mit welcher Ausgabe arbeiten wir? Die von Frau Neuwirth, die ist natürlich noch nicht fertig. Wir haben eine sehr gute von Hartmut Bobzin, die auch sehr verständlich ist und wirklich einen guten Textzugang erlaubt. Und wir haben uns aber tatsächlich auch mit diesem Thema wirklich auseinandergesetzt, was es eigentlich heißt, dass dieser Koran so in sich geschlossen nur in einem arabischen Kontext verständlich ist. Also weil eine Sache ist ja auch, es ist auch nicht wirklich ein Buch. Es sind theologische Rezitationstexte, es sind Sachen, die man liest und mit denen man betet. Das ist nicht eigentlich etwas, was man so im stillen Kämmerlein liest. Wir haben den Übersetzer Stefan Weidner im Heft, der sagt etwas sehr Schönes, wie ich finde. Der sagt, den Koran leise vor sich hinzulesen, also als Buch, das ist wie wenn ich das Libretto einer Oper lese, also den Text einer Oper, macht ganz wenig Sinn ja. nur, also ohne das ganze Opernspektakel, ohne ja. den Gesang, ohne die ganze Umgebung. Und so ähnlich sei es auch beim Koran. Also der ist wirklich nur in einer lauten Lesart, wenn man ihn laut liest und in einer Gemeinde und im Rahmen eines Rituals sozusagen und in arabischer Sprache. Von dem her ja. ist es so, dass wir letztlich natürlich nie jetzt das gleiche Erlebnis haben können werden, wie jemand, der je nach auf Arabisch ja. liest und auch natürlich mit Glauben liest oder so. Das ja, sind klar. natürlich nochmal ganz andere ja, Fragen.
Jetzt hast du gerade auch schon gesagt, die Übersetzungen in Anführungszeichen in andere Sprachen werden nicht als Übersetzungen betitelt, sondern sind quasi auch schon Deutungen und Auslegungen. Jetzt hat man ja das Gefühl, dass in Europa vor allen Dingen nur die radikalen Auslegungen des Koran quasi bekannt sind. Da man weiß, was ein Salafist, was der böse Salafist sich da so ausgemalt hat in seiner Welt. Aber die gemäßigten Strömungen des Islam sind hier gar nicht so bekannt. Woran liegt das? Liegt es daran, dass die nicht interessant sind, weil sie nicht so gefährlich scheinen? Oder?
Ja, ich glaube, die sind natürlich weniger der Aufreger. Und ich meine, man muss es sagen, es gibt ja mittlerweile in Europa wirklich viele Muslime und die meisten verüben keine Anschläge. Also ist davon auszugehen, dass die keine radikalen Lesarten des Korans pflegen. Und wir kennen ja auch, das muss man auch sagen, es gibt ja ein paar Stimmen des liberalen Islams, die auch relativ bekannt ja. sind. Und eine, also Navid Kermani, der gerade den Friedenspreis des deutschen Buchhandels gewonnen hat, also oder auch Lamia Kabdor, die uns ein sehr schönes Interview über liberalen Islam gegeben hat in dem Heft. Also schon Stimmen auch von Gewicht, die durchaus versuchen, das auch ein bisschen zu korrigieren. Aber natürlich ist es nicht so der Aufreger. Und ich glaube, es ist aber auf jeden Fall, das war auch in der Recherche zu dem Heft, war uns das schon wichtig, auch gemäßigte, fortschrittliche, reformorientierte Stimmen zu, also Interpretationen zu zeigen, die es eben auch gibt. Also auch diese lebhafte Debatte, die ja. es gibt in der islamischen Welt, dass es eben nicht nur dieses Schwarz-Weiß gibt. Und gerade zu sehen, dass es auch in der arabischen Welt und gerade auch bei den Muslimen in Europa und in Amerika eine große Bemühung gibt, den Koran in die Moderne auch ja. zu bringen. Ja. Und man kann jetzt, es ist schon vereinzelt, wurde ich auch schon kritisch gefragt, ja, aber hast du denn jetzt nicht einfach, warum sind da keine Islamkritiker drin, die jetzt einfach nochmal so draufhauen und sagen, der Koran ist per se ein gewalttätiges Buch? Und dann fand ich, nein, das ist, das hört man oft an jeder Straßenecke, dass der Koran ein gewalttätiges Buch ist. Mich interessiert
viel. Ich würde auch einfach mal behaupten, dass wenn man sich wirklich über Jahre mit diesem Werk beschäftigt, so wie zum Beispiel Angelika ja. Neuwirth, wird man diese These gar nicht aufrechterhalten können.
Naja, nee, und also ich meine, ein Buch ist natürlich nie nur was drinsteht, sondern eben, was man draus macht. Und ja. mich hat dann viel mehr interessiert, wie lesen muslimische Frauen. Es gibt ja im Islam eine nicht unbedeutende kleine Gruppe von feministischen Stimmen. Wie lesen die das ja. dann? Was machen die dann damit? Ja. Und die machen natürlich genau das, was Christen und Juden auch machen mit den problematischen Stellen im Koran. Die sehen das und sie versuchen es in einen Kontext zu ja. stellen. Sie sagen, das hat keine ewige Gültigkeit. Ja. Das müssen wir in die Moderne anpassen. Also die versuchen sich sehr intensiv mit dem Text auseinanderzusetzen und eine Interpretation zu erschaffen, die man eben in der Moderne auch benutzen kann.
Ja, ich habe letztens mit zwei türkischen Regisseurinnen über ihren Film Chronik einer Revolte gesprochen, der in Istanbul spielt, und da gibt es dann auch eine Gruppierung von muslimischen Kommunistinnen, die quasi, die quasi aber wirklich Erdogans Wählerschaft als einzige durcheinander bringen konnten, weil sie eben die Religiosität mit ins Spiel brachten und durchaus ernst zu nehmen waren dann für auch normalerweise Anhänger von Erdogan.
Das ist auch vielleicht der Grund, warum wir wirklich in diesem Heft all diese Reformstimmen, all diese liberalen Muslime befragt haben, weil diejenigen, die von pauschal von außen, es gibt ja auch ein paar islamische Stimmen, zum Beispiel Ayan Hirsi Ali, der hat auch gerade wieder ein neues Buch, wo man relativ pauschal den Islam als nicht reformfähig bezeichnet. Das kann man so sehen, aber das hilft der breiten Masse der Muslime nicht, von diesem Klischee wegzukommen.
Das stimmt, ja.
Also, und es, ich glaube, das trifft auch auf nichts, was, womit die sich identifizieren können. Da finde ich diese Stimmen, die von innen heraus versuchen, damit umzugehen, ja. dass eine Religion natürlich fundamentalistisch und konservativ und überkonservativ ausgelegt werden kann, aber dass man sie eben auch anders leben kann, das finde ich sozusagen viel nützlicher, wenn es darum geht, kulturelle Verständigung herzustellen.
Ja. Eine ganz wichtige These oder Erkenntnis wird am Schluss noch formuliert im Heft von Thorsten Gerald Schneider, ist auch Islam- und Politikwissenschaftler. Der spricht im Interview über die politische Dimension des Islamismus und behauptet eben, dass der Islamismus eben gar kein religiöses, sondern ein politisches, durchweg politisches Phänomen ist. Warum ist das eine Erkenntnis, die vielleicht auch nochmal wichtig ist für das Zusammenleben auch von Muslimen und Nicht-Muslimen in der näheren Zukunft?
Weil es, glaube ich, wirklich nochmal den Finger drauf tut, dass vieles, was wir heute als islamischen Fundamentalismus wahrnehmen, wirklich in im Austauschverhältnis mit der westlichen Welt passiert. Das hat etwas mit der Kolonialzeit zu tun, ohne dass es direkt die Folge davon ist. Es gibt so ein paar Zwischenstufen. Und es ist eben auch so, dass er sagt, so etwas wie der IS macht, diese unglaubliche Brutalität, das ist eine rein militärische Strategie. Mhm. Das ist theologisch überhaupt nicht, also da ist überhaupt keine Theologie dahinter. Mhm. Das ist eine militärische Strategie, Angst und Schrecken zu verbreiten, mhm. damit der Feind gleich die Waffen streckt. Mhm. Das funktioniert ja auch super. Aber das muss man wirklich unterscheiden. Und dann zu sagen, ja klar, es gibt natürlich auch islamistische Parteien, die durchaus gemäßigt sind, aber fundamentalistischer Islamismus, der politisch agiert, der ist immer in einen globalpolitischen Kontext auch eingebunden. Ja. Und dass man da einfach nochmal, ich fand das schon lehrreich zu sehen, dass das eben nicht so eins zu eins aus dem Koran alles abgeleitet werden kann, sondern da sind noch ein paar welthistorische Zwischenschritte dazwischen, mit denen man vielleicht auch rechnen muss.
Ja, das finde ich auch schön, dass man diese Erkenntnis durchaus nochmal in der Sonderausgabe des Philosophie-Magazins untergebracht hat. Der Koran heißt die Sonderausgabe, die jetzt zu haben ist, für 9,90 Euro beim Zeitschriftenhändler eures Vertrauens. Man kann das Ding aber auch als digitales Abo zum Beispiel sich besorgen oder als digitale Ausgabe via philomag.de. Und wir haben zwei Exemplare, die wir euch verlosen dürfen. Für das neue Philosophie-Magazin mit dem Sonderthema der Koran schreibt uns eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff der Koran. Da guckt die NSA nochmal genauer drauf, da haben die auch wieder was zu tun. Also eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff der Koran. Schreibt eure Adresse mit rein, damit wir euch die Sonderausgabe des Philosophie-Magazins zukommen lassen. Vielen Dank, Catherine. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Schönen Gruß auch an Herrn Eilenberger. Ja. Bis dann. Tschüss.